Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Es ist klar, was erlaubt ist und was nicht. Damit schaffen wir eine praxistaugliche Regelung. Hans-Jürgen Bartsch zitiert hier Justizminister Heiko Maas aus dem Juni 2017, kurz nachdem der Deutsche Bundestag ein durchaus wichtiges Gesetz beschlossen hatte. Heute ist es genau 10 Tage lang in Kraft. Ob es wirklich so klar und praxistauglich sein wird, wie der Minister der Öffentlichkeit da glauben machen wollte, tja, urteilt am besten selbst. Zunächst mal zur Klarheit. Das besagte Werk trägt den Titel Urheberrechtswissensgesellschaftsgesetz. Ich erspare euch jetzt den längeren Titel, den es auch noch gibt. Das hier ist also der klare, kurze Urheberrechtswissensgesellschaftsgesetz. Lest es euch mal durch, was ihr davon versteht, ob euch das klar ist. Jetzt aber erstmal unsere Kurzvorschau zu den beiden Hörsälen an diesem Wochenende.
Die Wikipedia ist eine der 10 beliebtesten Websites der Welt.
Wir haben diejenigen, die diese durch geistiges Eigentum geschützten Werke schaffen, auf der einen Seite.
Sie wissen vermutlich, dass es das umfangreichste Lexikon der Welt ist.
Die Nutzung des Internets ist quasi in gewisser Weise urheberrechtlich relevant.
Was in den 1980er Jahren in der freien Softwarebewegung begonnen hat, ist als Trend mittlerweile in verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen zu erkennen.
Die explosive Stimmung im Urheberrecht ist mir wohl bekannt.
Einer weiß viel, 2 wissen mehr und alle wissen alles.
Der Urheber soll umfassend verfügen können, ob sein Werk überhaupt veröffentlicht wird.
Und jetzt noch zu Maaßens Behauptung, die Regelung sei praxistauglich. Ich frage euch, wie kann das sein, wenn das Gesetz nur 4 bis 5 Jahre lang gelten soll und die angeblich so praxistaugliche Regelung dann erneut überprüft werden? Ich verstehe es nicht. Hat aber keine Bedeutung. Wichtiger ist sicherlich, was uns Ines Oberkfell jetzt dazu erzählt. Sie ist immerhin Professorin für Urheberrecht an der Humboldt-Universität Berlin. Und auch ihr gefällt die neue Bezeichnung nicht. Und auch sie wird uns jetzt ganz viel darüber erzählen, welche explosive Stimmung in diesem Bereich schon seit Jahren bundesweit herrscht.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, seit dem Jahr 2000 befinden wir uns in einem dauerhaften Reformprozess im Urheberrecht. Das bedeutet zum Beispiel, dass das Justizministerium begonnen hat, weil es eben nicht geschafft hat, die Herausforderungen in einem Rutsch in Gesetzesform zu gießen, die Reformen in sogenannte Körbe. Erster Korb der Urheberrechtsreform, zweiter Korb der Urheberrechtsreform einzuteilen. Mittlerweile sind wir davon ab, weil es wäre sonst ein ganzer Korbwarenladen. Ja? So, das heißt, diese Reformen, die wir seit Anfang des Jahrtausends haben, die sind zum Teil mit heißer Nadel gestrickt. Sie sind immer Stückwerk geblieben, und zwar bewusst Stückwerk geblieben, weil man sich klar war, dass man sozusagen, um überhaupt die allerdrängendsten Probleme zu lösen, zumindest mal abschichten muss und diese Dinge, insbesondere auch was Vorgaben aus Richtlinien waren, europäischen Richtlinien, eben umsetzen muss, ohne das alles aus einem Guss bilden zu können, weil es schlicht und ergreifend nicht möglich ist. Und warum war es nicht möglich, fragt man sich dann. Und dann komme ich zum Ausgangspunkt dieser Ausführung, weil einfach die, ich sag's mal so, Urheberrechts-Community, die Interessenverbände und Interessenvertreter auf allen Seiten unglaublich zerstritten sind. Ich glaube, das kann ich so sagen. Deswegen habe ich gesagt, die explosive Stimmung im Urheberrecht ist mir wohl bekannt. Denn wir haben beim Urheberrecht ja verschiedene Akteure. Auf der einen Seite haben wir die Urheber, also das heißt die sogenannten Kreativen. Wenn man es jetzt ein bisschen näher am Gesetz formulieren würde, dann sind das diejenigen, die urheberrechtliche Werke schaffen. Ich werde das nachher noch näher ausführen. Ich will das nur mal am Anfang Ihnen die Akteure darstellen. Also, wir haben diejenigen, die diese durch geistiges Eigentum geschützten Werke schaffen, auf der einen Seite. Wir haben auf der anderen Seite, und das ist eine Verkürzung, die sogenannten Verwerter. Das können alle möglichen Unternehmen sein. Das sind klassischerweise Verlage, das sind Filmproduzenten, es sind die Produzenten von Software etc. pp. Es kommt eine dritte Gruppe hinzu. Und diese dritte Gruppe hat wiederum zu einer Explosion geführt in der Diskussion, nämlich die Gruppe der sogenannten Nutzer. Damit sind diejenigen gemeint, die das Internet nutzen, die blitzschnell eben digitale Dateien abspeichern möchten, versenden möchten, sharen möchten etc. Diese Gruppe, die also quasi die Nutznießer der urheberrechtlichen geschützten Werke sind, nicht im kommerziellen Sinne, sondern im nicht kommerziellen Sinne, die werden gemeinhin unter diesem Begriff zusammengefasst. Das ist im Grunde genommen ja nichts Neues, denn wir haben ja auch sonst immer Nutzer gehabt. Also die urheberrechtlichen Werke wurden ja immer schon genutzt und verwertet. Und nehmen wir mal das Beispiel eines urheberrechtlichen Werkes, das in einem Buch verkörpert ist, das eben drüben in einem großen Kaufhaus hier um die Ecke steht. Da sind auch ein paar Sessel, wo man sich hinsetzen kann, und Sie können das aus dem Regal nehmen, Sie können in das Buch reinschauen und lesen. Das ist absolut legal. Ja, das ist einfach der Genuss des Werkes, der Nutzer, der dieses Werk genießt. So, ein eherner Grundsatz war das seit jeher, dass das nicht urheberrechtlich relevant ist. Das dürfen Sie einfach tun. So, in einem digital vernetzten Umfeld sieht die Situation ganz anders aus. Denn da bedeutet ja das Nutzen, dass ich dieses Werk digital als Datei beispielsweise über einen Download auf meinen Rechner herüber transferiere und dort abspeichere. Selbst wenn ich es nur aufrufe, also am Bildschirm aufrufe, gibt es Zwischenspeicherungen im Arbeitsspeicher. Das heißt, die Nutzung des Internets ist quasi per se in gewisser Weise urheberrechtlich relevant. Daher ist die Situation hier anders und daher streiten wir uns heute darüber, ob denn eigentlich dieser eherne Grundsatz, der Werkgenuss ist frei aus der analogen Zeit, ob dieser Grundsatz eigentlich auch im digitalen Zeitalter noch gilt. So, jetzt habe ich ganz anders begonnen, als ich mir das vorgestellt hatte. Ich will eins, bevor ich dann tatsächlich nochmal da anfange, wo ich mir hier den Anfang gedacht hatte, auf einen Punkt eingehen, das Lauterkeitsrecht. Nur ganz kurz, das wird heute keine Rolle spielen. Das Lauterkeitsrecht betrifft die Situation, in denen es um Verstöße gegen die Regelungen des Gesetzes, gegen den unlauteren Wettbewerb geht. Also das heißt, da geht es zum Beispiel um die klassischen Fälle von irreführender Werbung oder unzulässiger vergleichender Werbung etc. pp. Oder unzulässiger Belästigung durch Werbung, wenn also Ihr Postfach überquillt durch Spam, solche Dinge. Diesen Bereich, das ist ein sehr spannender Bereich, da könnten wir in der Tat auch nochmal eine eigene Vorlesung dazu machen, den muss ich heute ausklammern, genauso wie das Kulturgutschutzrecht, was auch sehr gut gepasst hätte zu dem Thema. Und damit bin ich beim Thema der Sommeruniversität. Die Sommeruniversität hat die drei Begriffe Material, Wissen und Kultur als große Headline. Zu allen Begriffen ließe sich das Urheberrecht assoziativ verknüpfen. Zu allen Begriffen könnte man etwas sagen. Und ich könnte sozusagen einen urheberrechtlichen Vortrag unter jeweils eins dieser Themen stellen. Materialität wäre die Situation, die wir gerade kurz angesprochen haben, nämlich es handelt sich ja um ein immaterielles Gut, also etwas, was eben im Grunde genommen gar nicht den physischen Gegenstand darstellt, sondern nur in dem physischen Gegenstand verkörpert ist. Also Beispiel das Schriftwerk, der Roman, das wissenschaftliche Werk. Das ist als solches geschützt, und zwar unabhängig davon, ob Sie Eigentümer des Buches sind oder nicht. Also im Grunde genommen muss man diese beiden Dinge trennen. Das heißt, Sie haben das immaterielle Gut, das Werk als, das urheberrechtlich geschützte Werk als immaterielles Gut auf der einen Seite. Es ist in der Regel verkörpert auf einem physischen Träger, das wäre das Buch, das wäre bei einem digitalen Werk, wäre das etwa der USB-Stick, früher mal die Diskette, ganz früher mal das Magnettonband. Ja? Beim Film die verschiedenen Aufnahmemechanismen, wenn Sie sich das vor Augen führen. Da gibt es überall physische Trägermaterialien, also Materialität, Material als Träger eines urheberrechtlich geschützten Werkes. Und der entscheidende Punkt ist der, dass es sozusagen nicht unbedingt miteinander korrelieren muss. Ich bringe den wesentlichen Punkt dazu. Das Eigentum berechtigt nicht unbedingt, ich muss jetzt alle Einschränkungen weglassen, so ist das in der Rechtswissenschaft, wenn man einen Satz sagt, muss man im Grunde genommen 5 Ausnahmen dazu sagen, die lasse ich jetzt kurz weg. Das Eigentum berechtigt nicht dazu, urheberrechtliche Nutzungen vorzunehmen. Also das heißt, wenn Sie das Buch haben, ich mache es an dem Buch nochmal fest, das ist ein griffiges Beispiel, wenn Sie das Buch erworben haben in der Buchhandlung, dann heißt das, Sie können es lesen, Sie können es sich stehlen lassen, Sie können alles damit machen, Sie können es sogar verbrennen, furchtbarer Gedanke. Das heißt, Sie können es zerstören, darauf wollte ich hinaus, sodass dann eigentlich das urheberrechtliche Werk nicht mehr da ist. Doch, es ist natürlich noch da, es ist noch da, weil das ist ja nur ein Werkstück, ein Vervielfältigungsstück. Das, was das Urheberrecht erlaubt, also zum Beispiel eine Nutzung in Form der Vervielfältigung, in Form der Bearbeitung, dass Sie also den Roman verfilmen, daraus ein Filmwerk machen oder eine szenische Lesung oder ein Theaterstück dazu inszenieren, etc. pp. Alle diese Nutzungsformen sind nicht durch das Eigentumsrecht vorgegeben, sondern durch das Urheberrecht. Und da klafft es eben dann auseinander. Zum Schluss, einfaches Beispiel, Sie dürfen dieses Buch, das Sie erworben haben, hier eine Neuerscheinung, nicht komplett kopieren und sich binden lassen und weiter verschenken. Das nicht. So, es soll aber heute um ein ganz anderes Thema gehen, nämlich um Wissen. Auch Kultur hängt damit zusammen. Urheberrechte in der digital vernetzten Wissensgesellschaft, so ist der Titel meines Vortrags heute. Deshalb, weil es eben genau mit diesen Themen digitaler Nutzungen zu tun hat und weil wir ein wunderbares neues Gesetz haben, das im Juni, Ende Juni verabschiedet wurde im Bundestag. Das ist das sogenannte Urheberrechts-Wissensgesellschaftsgesetz, alles ein Wort, mit Bindestrichen drin, was ich nicht so schön finde, aber gut. Also man muss da erstmal groß Luft holen, bis man das komplett aussprechen kann, dieses Gesetz. So, es geht also um die Frage, ob Urheberrechte wissenschaftsaverse Hindernisse darstellen, ob sie eigentlich die Wissenschaft und den wissenschaftlichen Austausch und den freien Fluss der Information blockieren, unzumutbar blockieren oder ob das gerechtfertigt sein könnte. Die Hypothese, die in der Tat wirklich heftig diskutiert wird seit Jahren, ist die eben der beiden Antipoden einerseits geschlossenen Urheberrechts, das ein Ausschließlichkeitsrecht darstellt, ein sehr starkes Ausschließlichkeitsrecht, und andererseits einer offenen Wissenschaft, die selbstverständlich darauf angewiesen ist, dass sie frei in Forschergruppen beispielsweise Material austauschen kann, dass Forschergruppen an gemeinsamen Projekten arbeiten, das heißt Werke gemeinsam erstellen in der Form, dass sie diese Werke digital verfügbar machen und im Internet, wo ja potenziell es jeder abrufen könnte, also über das Internet nutzen. Die Frage ist, ob diese Hypothese valide ist, ob sie sich halten lässt, ob es tatsächlich so ist, dass das Urheberrecht als Ausschließlichkeitsrecht und die Wissenschaft, die einen freien Informationsfluss und Gedankenaustausch von Ideen und überhaupt als Freiheit der Wissenschaft dasteht, ob die beiden Antipoden tatsächlich in einem unüberbrückbaren Widerspruch oder Gegensatz stehen. Wie werden diese unterschiedlichen Interessen, von denen ich am Anfang gesprochen habe, beziehungsweise ich habe nicht von den Interessen, ich habe von den Akteuren gesprochen, ja? Wie werden die Interessen der genannten Akteure, Urheber, also Schöpfer, Verwerter der unterschiedlichsten Couleur und Nutzer, wie werden diese Interessen eigentlich austariert? Um diese Frage, ob also Urheberrecht und Wissenschaft eigentlich in einem Konflikt stehen und wenn ja, wie der gelöst wird oder gelöst werden sollte, darum soll es heute gehen. Meine Damen und Herren, ich gehe davon aus, dass ich hier nicht den Saal komplett mit juristisch nicht nur Vorgebildeten oder denjenigen gefüllt habe, die ein juristisches Studium hinter sich gebracht haben. Sollte das doch der Fall sein, dann müssten Sie jetzt alle mir ein Zeichen geben. Also ich gehe davon aus, dass es für Sie hilfreich ist, wenn ich Ihnen in einem ersten Schritt, ich möchte zwei Schritte heute gehen, in einem ersten Schritt Ihnen überhaupt erstmal eine kleine Einführung in das Urheberrecht gebe und Ihnen sage, Ihnen vermittle, was eigentlich dieses Urheberrecht, das eben 2012 zum Beispiel Anlass war für Demonstrationen hier, nicht nur 2012, aber da begann es mit den Demonstrationen gegen Urheberrechtsgesetze, was dieses Urheberrecht eigentlich ist. Das wäre mein erster Schritt, eine kleine Einführung in das Urheberrecht. Und in diesem zweiten Schritt möchte ich dann mit Ihnen einen Blick werfen auf die neue Regelung des Urheberrechts, Wissensgesellschaftsgesetzes und Ihnen dort eine Kernvorschrift vorstellen für unser Thema Wissenschaft und Urheberrecht, nämlich die Kernvorschrift des Paragraphen 60c, der die wissenschaftliche Forschung betrifft. Und für diese Nutzungen, von denen ich gerade gesprochen habe, dass nämlich im Internet über bestimmte Gruppen, also zum Beispiel über Moodle-Gruppen, Wissenschaftler, die möglicherweise auch gar nicht an derselben Universität sind oder an überhaupt keiner Universität sind oder an einer Forschungseinrichtung sind und an einer Universität, wie diese Gruppen arbeiten dürfen nach dem neuen Recht. So, ganz kurz zum ersten Schritt. Das Urheberrecht ist als geistiges Eigentum tatsächlich ein Recht, ein spezielles Immaterialgüterrecht, das verfassungsrechtlich verankert ist. Es findet seine Verankerung in der Tat im Eigentumsschutz. Deswegen spricht man eben auch von geistigem Eigentum. Zum geistigen Eigentum gehören ansonsten noch etwa das Patentrecht, mit dem Erfindungen geschützt werden im technischen Bereich, das Markenrecht oder das Designrecht. Die Verankerung des Urheberrechts im Eigentum mag etwas merkwürdig, wenn man aus zivilrechtlicher Sicht schaut, für diejenigen, die hier zivilrechtliche Kollegen sind, wenn man aus zivilrechtlicher Perspektive schaut, mag das merkwürdig klingen, weil es ja gerade ein Immaterialgüterrecht ist. Das heißt, ich habe ja gerade keinen körperlichen Gegenstand. Das Eigentum und das Sachenrecht im zivilrechtlichen Sinne betrifft ja diese ganzen körperlichen Gegenstände. Wie kann also das eigentlich auf das Urheberrecht anwendbar sein? Und da gab es eben zu Beginn des, ja, im 19. Jahrhundert muss man sagen, gab es den großen Streit, ob eigentlich diese neuen Rechte wie Urheberrecht, wie Patentrecht und so weiter, ob die eigentlich ein Eigentum sind oder nicht. Geht das überhaupt, wenn sie gar keinen körperlichen Gegenstand ausmachen? Da möchte ich mich jetzt nicht angesichts unserer knappen Zeit heute nicht weiter vertiefen in diese Fragen. Das moderne Urheberrecht stammt in Deutschland insbesondere ja aus den 60er Jahren. 1965 wurde das Urheberrechtsgesetz verabschiedet, was wir heute noch haben, allerdings natürlich in der reformierten Form. Die Zielsetzung des Urheberrechts ist eine vielfältige. Das Urheberrecht soll einerseits kulturfördernd sein, dadurch, dass es einen Anreiz gibt, urheberrechtliche Werke zu schaffen. Und es soll andererseits dadurch auch eine Alimentationsfunktion erfüllen. Aber genau darüber wird dann trefflich gestritten, wenn man über das Urhebervertragsrecht streitet. Auch das ist ein Thema, das wäre hier also nicht nur tages-, sondern auch abendfüllend. Das muss ich heute leider auslassen. Das Urhebervertragsrecht ist auch soeben geändert worden. Und da war die Stimmung besonders explosiv. Also, dieses Urheberrecht ist ein Ausschließlichkeitsrecht. Das heißt, es ist als ein absolutes Recht etwas, was vergleichbar mit dem Eigentum dem Inhaber die grundsätzlich absolute Verfügungsgewalt gibt. Also das heißt, der Inhaber, der Urheber, soll umfassend verfügen können, ob sein Werk überhaupt veröffentlicht wird, ob es vervielfältigt wird, ob es ins Internet gestellt wird, ob es aufgeführt wird, etc. pp. Dieses Recht hat eine sehr lange Schutzdauer. Es geht bis 70 Jahre post mortem auctoris. Also die Erben haben noch 70 Jahre daran teil. Da sehen Sie an diesem Punkt, es ist auch vielfach kritisiert worden, warum die eigentlich so lang sein muss, die Schutzdauer. Sie hat sich aber entwickelt von 25 Jahren etc. immer weiter. Oder wird sichtbar an dieser langen Schutzdauer, dass es letztendlich eine Alimentationsfunktion noch für die Erben des Urhebers erfüllen soll. Ja, das ist also 70 Jahre, war sozusagen die Überlegung, das ist damals eine weitere Generation. Was wird überhaupt geschützt? Was wird überhaupt geschützt durch das Urheberrecht? Es wird geschützt ein Werk. Was ist ein Werk? Ein Werk ist nach § 2 eine persönliche, Urheberrechtsgesetz, eine persönliche geistige Schöpfung. Und das ist relativ weit, diese Begrifflichkeit. Es sagt also noch nicht so viel aus. Und Rechtsprechung und Literatur haben entsprechend diese Definition, die sie im Gesetz haben, ausgeformt und daraus vier Kriterien abgeleitet. Nämlich einmal, es muss sich überhaupt um ein persönliches Werk handeln. Es muss also eine menschlich-gestalterische Tätigkeit sein. Es darf also nicht etwas sein, was sozusagen ein simpler durch Zufall oder durch Maschinen ebenfalls zufällig entstandenes Werk betrifft. Da kann man dann auch darüber diskutieren, was dann mit den Fotos von Schimpansen, Sie erinnern sich vielleicht, das ging mal durch die Gazetten, ja, ob das überhaupt urheberrechtlich geschützte Werke sind und was mit malenden Katzen ist, etc. Es sind keine Menschen und damit wäre schon die erste Voraussetzung für dein urheberrechtlich geschütztes Werk nicht gegeben. So, es muss also eine persönliche Schöpfung sein, es muss eine geistige Schöpfung sein, sie muss geistigen Gehalt haben. Das heißt, es muss etwas sein, was nicht nur, und jetzt muss ich ein Beispiel aus den choreografischen Werken nehmen, was nicht nur bloße Körperbeherrschung, beispielsweise im Sport, wenn Sie sich einen Turmspringer vorstellen, bedeutet, sondern eben tatsächlich eine geistige Botschaft oder Aussage. Das Urheberrecht ist ja auch ein Kommunikationsrecht. Es muss also etwas sein, was beispielsweise sich in einem choreografischen Werk verkörpert. Dritte Voraussetzung, dieses Werk muss in irgendeiner Weise den Sinnen, den menschlichen Sinnen wahrnehmbar gemacht worden sein oder wahrnehmbar sein. Das heißt, wenn jemand von Ihnen jetzt gleich hier auf die Bühne geht und ein Stegreif-Gedicht improvisiert oder am Flügel improvisiert, dann ist das für uns alle hörbar. Und damit ist es wahrnehmbar. Selbst wenn es niemand aufnimmt, wir jetzt hier alles ausschalten, niemand nimmt es auf, es wird nicht die Noten aufgezeichnet und so weiter, ist dieses Werk in dem Moment, wenn es individuell ist, das ist die nächste Voraussetzung, ist dieses Werk in dem Moment ein urheberrechtlich geschütztes Werk. Da bei diesem Kriterium bewegen wir uns also genau auf diesem schwierigen, philosophisch auch schwierigen Grad, nämlich der Frage, wie ist das jetzt eigentlich mit der Verkörperung oder nicht? Auch das kann ich nicht vertiefen. Vierte und wichtigste Voraussetzung, es muss eine individuelle Schöpfung sein. Also Individualität ist das Merkmal nach deutschem Recht, Originality im englischen Recht, Originalität im französischen Recht. Und man kann dann trefflich darüber streiten, ob da eigentlich Unterschiede in Europa besteht. Individualität bedeutet, dass das, was der Urheber schafft, etwas ist, was über sozusagen Alltagsschöpfung, also Sie schreiben eine Banane-Alltags-E-Mail hinausgeht. Früher hat man ja noch Briefe geschrieben. Wenn man einen banalen Alltagsbrief schreibt, wird er nicht unbedingt urheberrechtlich schutzfähig sein. Wenn aber ein berühmter Schriftsteller in seiner Briefkorrespondenz Ideen, Gedanken entwickelt und sprachlich fasst, dann kann das etwas sein, was urheberrechtlich geschützt ist. So, das sind die Grundvoraussetzungen dafür, dass wir es überhaupt mit einem Urheberrecht zu tun haben. Und einen Zusatz möchte ich noch nennen, die Individualität kann auch dadurch gegeben sein, dass bestimmte Elemente in einer originellen, individuellen Art und Weise angeordnet sind und gesammelt sind. Das ist das Thema Datenbanken. Ja? Datenbanken sind, ob sie nun elektronisch sind oder analog, und Sammlungen können urheberrechtlichen Schutz allein dadurch erhalten, dass in dieser Art und Weise der Anordnung der einzelnen Elemente, selbst wenn die einzelnen Elemente urheberrechtlich nicht geschützt sind, weil es einfach nur Zahlen, Daten oder irgendwas sind, kann durch diese individuelle Anordnung ein Urheberrecht entstehen. Und wende mich mit Ihnen der Frage zu, was denn eigentlich geschützt ist. Und das möchte ich auch relativ kurz halten. Wir haben einen extra Abschnitt im Urheberrechtsgesetz, die Paragraphen 15 fortfolgende. Dort sind die Verwertungsrechte genannt, die sogenannten Verwertungsrechte. Diese Verwertungsrechte beinhalten das Vervielfältigungsrecht, dass also etwas kopiert werden kann, eingescannt und gespeichert werden kann, etc. Das Verbreitungsrecht. Das Verbreitungsrecht bedeutet, das Buch kann tatsächlich dem geschäftlichen Verkehr angeboten werden und verbreitet werden. Oder eine Fotografie kann gedruckt werden in einem Kalender und der Kalender kann verbreitet werden. Das wäre das Verbreitungsrecht, ganz knapp formuliert. Das Ausstellungsrecht, das Recht also, einen Gegenstand überhaupt öffentlich auszustellen. Das sind die körperlichen Verwertungsrechte, weil da immer ein körperliches Werkstück da sein muss. Also bei der Vervielfältigung brauche ich tatsächlich ein Papier, beziehungsweise hier muss ich jetzt einschränken. In der Vorstellung war es immer so. Sie sehen, so ist das, wenn man Juristerei betreibt. Man muss ständig einschränken und korrigieren. Die Vorstellung war immer die, und so steht es auch im Gesetz, dass diese drei Verwertungsrechte, die ich gerade genannt habe, körperliche Verwertungsformen sind. Also es heißt im Gesetz, der Urheber hat das ausschließliche Recht, sein Werk in körperlicher Form zu verwerten. Das Recht umfasst insbesondere, und dann kommen die drei Rechte, die ich gerade genannt habe, Vervielfältigung, Verbreitung und Ausstellung. Aber die Einschränkung ist die, dass der Europäische Gerichtshof, der uns ja zunehmend hineinredet in das Urheberrecht, dass er in seiner Rechtsprechung davon ausgegangen ist, und die ist für uns maßgeblich, weil es europäische Richtlinien gibt, die für uns maßgeblich sind, dass auch die unkörperliche Vervielfältigung eine Vervielfältigung ist, also im Klartext im Internet oder die digitale. So, und es gibt dann die eben nicht körperlichen Verwertungsformen, das wäre etwa das Vortrags- und Aufführungs- und Vorführungsrecht, das Recht der öffentlichen Zugänglichmachung. Hier sind wir jetzt an einem wichtigen Punkt, das Recht der öffentlichen Zugänglichmachung, das klingt unglaublich holprig, ist also eine Übersetzung vom Right of Making Available und bedeutet schlicht und ergreifend das Recht, etwas ins Internet einzustellen. Also zum interaktiven Abruf einer Öffentlichkeit etwas wahrnehmbar machen. Und da ein juristischer Vortrag auch nicht ohne Gesetzeszitate auskommt, möchte ich Ihnen jetzt mal einmal ein Zitat hierzu aus dem Gesetz zumuten, nur dass Sie mal hören, womit wir uns hier herumschlagen. Das Recht der öffentlichen Zugänglichmachung, heißt es in § 19a des Urheberrechtsgesetzes, ist das Recht, das Werk drahtgebunden oder drahtlos der Öffentlichkeit in einer Weise zugänglich zu machen, dass es Mitgliedern der Öffentlichkeit von Orten und Zeiten zu ihrer Wahl zugänglich ist. Das heißt also, das ist was anderes als das Senderecht. Beim Senderecht muss ich unter normalen Umständen dann da sein, wenn eine bestimmte Sendung im Fernsehen ausgestrahlt wird. Im Internet kann ich zu jeder Zeit etwas abrufen, und zwar auch egal, wo ich bin. Das ist diese sehr komplizierte Formulierung dafür, dass das Recht, ein Werk digitalisiert im Internet zum Abruf einzustellen, auch dem Urheber obliegt. Und dieses Recht, das erkennt man daran, dass es ein § 19a ist, also später eingefügt worden, 2003 ist es eingefügt worden ins Gesetz, dieses Recht hat sich dadurch ergeben, dass überhaupt das Internet existiert und so etwas notwendig gemacht hat. Gut, und die weiteren unkörperlichen Verwertungsrechte sind eben zum Beispiel das Senderecht, auch die Kabelweiterleitung etc. Da brauche ich jetzt nicht weiter hineinzugehen. Alles das ist etwas, was der Urheber als Verfügungsmasse hat. Er kann entscheiden. Aber die Realität sieht ja oft ganz anders aus. Die Realität sieht meistens oder sehr häufig so aus, dass der Urheber eben einen Verwerter braucht und mit dem Verwerter einen Vertrag schließt, beispielsweise den Verlagsvertrag. Stellen Sie sich vor, Sie haben ein Werk, ein wissenschaftliches Werk, das in eine Online-Publikation über einen Verlag eingebracht werden soll. Dann ist es notwendig, dass der Verlag mit dem Urheber einen entsprechenden Vertrag schließt, einen Verlagsvertrag. Und in diesem Vertrag werden dann die Rechte meistens ganz umfassend dem Verwerter eingeräumt. Man spricht auch von einem sogenannten Buyout. Das bedeutet, und das ist sozusagen auch zugleich Anlass für heftige Diskussionen, dass der Urheber im Grunde genommen seine Rechte, soweit es geht, ausverkauft, jetzt sehr in Anführungsstriche gestellt, weil es kein Verkauf ist, und der Verwerter dann im Grunde genommen diese Rechte in der Hand hat. Das ist auch die Kritik, die sich an der Rolle der Verwerter entbrennt. Diese Darstellung wäre nur die halbe Wahrheit, wenn ich Ihnen nicht das dazu geben würde, was jetzt die Komplexität ausmacht, nämlich, dass es sogenannte urheberrechtliche Schranken gibt. Die urheberrechtlichen Schranken, und damit nähere ich mich dann auch dem zweiten Schritt, die urheberrechtlichen Schranken sind quasi Eingrenzungen dieses sehr umfassenden Urheberrechts als Immaterialgüterrecht zugunsten der Allgemeinheit. Also meistens zugunsten der Allgemeinheit. Diese sogenannten Schranken müssen einem bestimmten legitimen Zweck dienen, einem bestimmten Nutzungsinteresse beispielsweise, das für Personen, die seheingeschränkt sind, entsprechende Verarbeitungen des Werkes digital vorgenommen werden können, um das auf den entsprechenden Apparaturen zugänglich zu machen. So etwas. Das ist zum Beispiel die Schranke des Paragraphen 45a. Solche Dinge oder ein ganz einleuchtendes Beispiel, und das betrifft wieder unser Thema, Paragraph 51, die Zitierfreiheit. Jeder darf zitieren. Und das ist ja ein Kernelement in der Wissenschaft. Und ich möchte Ihnen damit, mit diesem Thema Schranken, auch zeigen, dass das Urheberrecht, ich habe Ihnen jetzt erstmal ja gezeigt, wie monolithisch es dasteht und wie breit, dass das Urheberrecht eben komplexer ist und exakt auf die Bedürfnisse von Wissenschaft Bezug nimmt und diese Bedürfnisse in urheberrechtliche Schranken umformt. Also Beispiel durch die Zitierfreiheit. Denn durch das Zitat ist es eben möglich, Vervielfältigung, Verbreitung und auch öffentliche Wiedergaben eines veröffentlichten Werkes zum Zwecke des Zitats vorzunehmen. Ich zitiere gerade wieder aus dem Gesetz, sofern die Nutzung ihrem Umfang dem besonderen Zweck, also diesem Zitatzweck, nach gerechtfertigt ist. Das bedeutet, dass eben selbstverständlich der wissenschaftliche Austausch über Zitate möglich ist. Und dabei möchte ich es im Moment auch belassen. Denn die urheberrechtliche Schranke, die nun neu eingefügt wurde ins Gesetz, der Paragraph 60c für die Forschung, der geht noch sehr weit darüber hinaus. Vielleicht können wir als Fazit an dieser Stelle festhalten, dass Urheberrecht und Wissenschaft nicht unbedingt in einem Blockadeverhältnis zueinander stehen, sondern dass sich der Gesetzgeber eben gerade bemüht hat, diese Verschränkung möglichst gut in gesetzliche Form zu gießen. Das ergibt sich übrigens auch aus der verfassungsrechtlichen Verankerung, denn das Eigentumsrecht, der Eigentumsschutz, ist ja schlicht und ergreifend nicht umfassend gewährt, sondern unterliegt bestimmten Einschränkungen oder Inhalts- und Schrankenbestimmungen, so wäre es in verfassungsrechtlicher Sicht zu formulieren. Und diese Inhalts- und Schrankenbestimmungen, dass die also auch das Eigentum, Sie wissen, sagen wir mal, der unjuristische Satz Eigentum verpflichtet, ist sozusagen Ausfluss dessen, das gibt es eben auch im Urheberrecht, in dem dieses monolithische, breite Ausschließlichkeitsrecht Urheberrecht eingegrenzt wird durch urheberrechtliche Schranken. Eine andere Schranke, die kennen Sie, das ist die Schranke der sogenannten Privatkopie, Paragraph 53, dass ich also in früherer Variante meine Kassette nehmen konnte und die kopieren konnte oder dann anschließend meine CD nehmen konnte und die kopieren konnte. Das für mich, für meinen privaten Gebrauch, und dann habe ich es vielleicht meiner Mutter geschenkt, ja, so etwas, ist die Privatkopie. Das ist auch eine Schranke, die das Urheberrecht sozusagen begrenzt und wenn man in der Schrankendiskussion, wenn es da ganz heiß hergeht, dann kann man auch sagen, möglicherweise das Urheberrecht erodiert, weil immer mehr Schranken kommen. Und die Frage ist, wie viel ist denn letztlich eigentlich noch übrig vom Urheberrecht? Bei solch einer Schrankennutzung ist ja die Frage, ob das denn eigentlich die normale Verwertung, also die normale Verwertung, über die der Urheber, der Verlag oder Verwerter und dann nachher der Urheber ja eigentlich Früchte generieren, finanzielle Früchte generieren möchte, ob das denn nicht eigentlich ausgehebelt wird, wenn ich breite Schranken installiere, die diesen Nutzerinteressen stark entgegenkommen. So, voilà, damit haben Sie den Konflikt. Das ist der Konflikt. Ich möchte, bevor ich zum zweiten Schritt komme, einen ganz kleinen Punkt noch reinbringen zum Thema Wissenschaft. Dass es überhaupt wissenschaftliche Werke gibt, also auch Wissenschaft in Schriftform gegossen etwa urheberrechtlich geschützt ist, das ist durchaus nicht selbstverständlich. Man kann ja sich überlegen, dass wissenschaftliche Ergebnisse über die Wissenschaftsfreiheit frei sein müssen. Das heißt, Sie haben hier im Grunde genommen zwei Grundrechte, die miteinander kollidieren. Auf der einen Seite der Eigentumsschutz für das geistige Eigentum, auf der anderen Seite die Wissenschaftsfreiheit. Artikel 5 Absatz 3 Grundgesetz und Artikel 14 Absatz 1 Grundgesetz für den Eigentumsschutz. Diese beiden Grundrechte kollidieren da ja, möchte man meinen. Also die wissenschaftliche Theorie muss ja frei sein. Jeder muss sie nutzen können, um darauf aufzusetzen, möglicherweise zu falsifizieren und die Wissenschaft damit einen Schritt weiterzubringen. Also könnte man aus diesem Blickwinkel sagen, dass ja ein wissenschaftliches Werk gar nicht urheberrechtlich geschützt sein kann. Die Lösung ist folgende. Man sagt, dass die Lehre, die Theorie, die abstrakte Idee, der abstrakte Gedanke, der wissenschaftliche Gedanke als solcher frei ist. Das heißt, wenn ich also in einem Vortrag eine wissenschaftliche Theorie entwickle, dann ist diese Theorie, dieser Gedanke frei. Jeder kann sie verwenden und damit arbeiten. Aber die Art und Weise, wie ich das ausdrücke, wie ich es veranschauliche, wie ich es darstelle, wie ich es ganz konkret in Worte fasse, um beim Beispiel der Schriftwerke zu bleiben, das ist etwas, was urheberrechtlich geschützt sein kann. Eugen Ulmer, ein großer Urheberrechtler, hat davon gesprochen, dass sozusagen das Gewebe geschützt ist. Also die Theorie als solche nicht, aber das Gewebe ist dann urheberrechtlich geschützt. Also, falls Sie sich gefragt haben, ja, wie ist es denn dann eigentlich mit einem wissenschaftlichen Werk, wenn die ganzen Dissertationen in Buchform veröffentlicht werden oder Habilitationsschriften oder überhaupt Monographien, dann sind die doch auch urheberrechtlich geschützt? Antwort, ja, das sind sie. Gut, wir gehen zu dem zweiten Schritt über. Das ist das neue Urheberrechtswissensgesellschaftsgesetz. Mit dem Titel werde ich mich nie anfreunden. Und hier haben wir eine Reihe von 6 neuen Schranken, die alle die verstreuten Vorschriften, die wir vorher hatten für die wissenschaftliche Forschung und auch die Lehre, die werden hier zusammengefasst, sodass in der Tat der Blick ins Gesetz sehr viel aufschlussreicher für auch Nichtjuristen sein sollte mit dem neuen Gesetz. Es ist also ganz schön kompakt in einem Unterabschnitt 4, der dann heißt gesetzlich erlaubte Nutzungen für Unterricht, Wissenschaft und Institutionen zusammengefasst. So, und in diesem Abschnitt haben Sie dann die Paragraphen 60a, der betrifft Unterricht und Lehre, das, was wir in der Universität diskutieren zum Thema Moodle-Nutzungen. Und wir haben die 60b zu den Unterrichts- und Lehrmedien und wir haben den 60c zur wissenschaftlichen Forschung. Daneben gibt es noch 60D zum Thema Text and Data Mining. Das ist ein besonderes Thema, werde ich vielleicht am Ende noch kurz was dazu sagen. Und es wird explizit in 2 Vorschriften geregelt, wie denn für Bibliotheken die Situation aussieht und für Archive und Museen und Bildungseinrichtungen. Ich möchte mich aber konzentrieren in der verbleibenden Zeit auf diese neue Schranke, weil die tatsächlich eine Erweiterung mit sich bringt. Paragraph 60c erlaubt zum Zweck der nicht kommerziellen wissenschaftlichen Forschung bis zu 15% eines Werkes zu vervielfältigen, zu verbreiten und öffentlich zugänglich zu machen. Das heißt also, von einem Werk können pauschal 15% etwa kopiert werden, in Papierform, in digitaler Form oder ins Internet gestellt werden. Es gibt gleich noch eine Einschränkung, ja? Also sollten Sie eine Notiz dazu machen an der Stelle, Achtung, es gibt gleich noch eine Einschränkung dazu, also öffentlich zugänglich zu machen und auch das dann zu verbreiten. So, es ist, und jetzt kommt Die Einschränkung, es ist nur für Personen zulässig, die folgende Kriterien erfüllen. Es muss ein bestimmt abgegrenzter Personenkreis sein. Das heißt, es kann nicht pauschal etwas ins Internet gestellt werden. Diese 15% aus dem Buch dürfen nicht genommen werden und einfach mal auf die Homepage gestellt werden. Absolut unzulässig. Sondern es muss ein bestimmt abgegrenzter Personenkreis sein, etwa eine Moodle-Gruppe oder eine HU-Box etc. Also ein kleines Intranet oder ein kleines Netzwerk, zu dem ein bestimmter Kreis Zugang hat, beispielsweise die Forschergruppe, von der ich vorhin gesprochen hatte. Und damit nur dieser Kreis Zugang hat, muss selbstverständlich der Zugang durch Passwort etc. gesichert werden. Dieser Personenkreis muss das zweite Kriterium erfüllen, er muss für die eigene wissenschaftliche Forschung hier nutzen. Also nur ganz gezielt für diesen Zweck darf es zur Verfügung gestellt werden im Internet. Das heißt, wenn ich es zusammenfasse, passwortgeschützt kann es ins Internet gestellt werden. Wer ist berechtigt? Wer darf das? Antwort: Jedermann. Es kann jedermann. Das ist vollkommen unabhängig davon, ob das ein Privatgelehrter ist, wenn es heute sowas noch gibt, oder ob es jemand ist, der in einer Forschungsinstitution angestellt ist, ob das ein Universitätsprofessor ist, ob das ein wissenschaftlicher Mitarbeiter ist, der an einer Universität wissenschaftliche eigene Forschung betreibt, weil er promoviert. Es gilt auch für wissenschaftliche Arbeit von Studierenden. Ja? Jeder, der in irgendeiner Weise zu nicht kommerziellen wissenschaftlichen Forschungszwecken hier etwas nutzt, kann diesen 15% einstellen. Es gibt noch eine Erweiterung. Es dürfen nicht nur die, die ich gerade genannt habe, einstellen, sondern es können auch Dritte sein, einzelne Dritte, also Personen, die nicht eigene Forschungszwecke erfüllen, wie beispielsweise Bibliotheken, die dann unterstützen, oder Personen, die einfach technisch sozusagen diese Vervielfältigung oder öffentliche Zugänglichmachung vornehmen. Ja? Also das heißt schlicht und ergreifend, das ist die Übersetzung von der alten Regelung, ich darf meine CD selber kopieren, aber ich darf sie auch meiner Mutter geben, dass sie sie dann kopiert und dann unserer gemeinsamen Freundin schenkt. Ja? Das ist sozusagen das Analogum dazu. Ganz wichtiger Punkt, diese Nutzung ist vergütungspflichtig. Das habe ich vorhin bei den Schranken ausgelassen, weil das Thema Schranken ein großes Thema ist, da könnte man sehr viel mehr noch dazu sagen. Die Nutzung ist vergütungspflichtig, das heißt, es wird über Verwertungsgesellschaften, also etwa die VG Wort, werden diese Vergütungen eingezogen, also im Sinne eines kollektiven Vergütungssystems, und Urheber können dann Mitglied werden bei der VG Wort und entsprechend ihre Werke melden und dann jeweils einmal im Jahr gibt es eine Ausschüttung, an dieser Ausschüttung auf Grundlage der eigenen gemeldeten Werke partizipieren. Das ist die Idee, dass sozusagen eine dritte neutrale Vermittlungsstelle hier für die Vergütung, die beim Urheber ankommen soll, sorgen soll. Das entspringt dem schlicht und einfach dem sehr schnell nachvollziehbaren Gedanken, dass man auch bei einer Papierkopie der Urheber natürlich nicht immer neben allen Kopierern stehen kann und die Hand aufhalten kann. Also daher das kollektive Vergütungssystem. So, würde ich die Vorschrift nun in meiner Urheberrechtsvorlesung behandeln, dann würde ich die einzelnen Absätze durchgehen, was ich jetzt auch tue, und erstmal die Systematik klarstellen. Die Systematik ist hier die, dass in einem ersten Absatz die gesetzliche Erlaubnis überhaupt erst einmal erklärt wird, dass dann in einem zweiten und dritten Absatz Erweiterungen stattfinden, die ich gleich nennen werde, und dass in einem vierten Absatz Bereichsausnahmen gemacht werden für einen ganz speziellen Bereich, nämlich die Aufnahmen von Live-Veranstaltungen vor Ort, also sowas hier, dieses hier. Wenn Sie noch Energie haben, gehen wir das noch kurz durch, gehen wir jetzt sozusagen eine Stufe tiefer. Absatz 1, dort, wie gesagt, ist die gesetzliche Erlaubnis formuliert und zwar sehr einfach, das meine ich jetzt nicht ironisch, sondern ernst, denn hier steht schlicht und ergreifend: Zum Zwecke der nicht kommerziellen Forschung dürfen Vervielfältigung, Verbreitung, öffentliche Zugänglichmachung von 15% eines Werkes vorgenommen werden. Ja? Also es muss nicht mehr geprüft werden, ob das geboten ist oder nicht. Man könnte dazu sich fragen, ob das eigentlich mit der europäischen Richtlinie, die unserem Urheberrecht zugrunde liegt, im heutigen, ob das damit eigentlich konform geht. Das würde ich an dieser Stelle auch mal kurz aussparen. Die nicht kommerzielle Forschung, was ist das? Es ist alles das, unabhängig von einer Quelle der Finanzierung, was außerhalb unternehmerischer Zwecke vorgenommen wird. Also das Unternehmen als Negativbeispiel, das Unternehmen, das in der Forschungs- und Entwicklungsabteilung forscht, um neue Produkte zu entwickeln und diese Produkte zu vermarkten, also Produkte heißt Waren und Dienstleistungen oder Dienstleistungen zu vermarkten, das agiert natürlich kommerziell. So, das ist definitiv außerhalb des Anwendungsbereichs von § 60c. Alles andere ist unabhängig davon, wie da Geldflüsse sind innerhalb der nicht kommerziellen Forschung. Ich mache ein Beispiel. Also auf die Quelle der Finanzierung kommt es nicht an, sodass beispielsweise Forschung an öffentlichen Hochschulen, also an Universitäten, die wiederum über Privatdrittmittel finanziert sind, dass die selbstverständlich hier unter diese Vorschrift fällt. Also unabhängig davon, ob es öffentlich ist, müssen nicht nur öffentliche Mittel sein, die quasi die Forschung unterstützen, sondern es können auch private Mittel sein, die so eine Forschung unterstützen. Man könnte ja auf den Gedanken kommen, private Drittmittel, die sind ja auch möglicherweise interessengesteuert oder es steckt ein Interesse des Drittmittelgebers dahinter. Das wird aber hier alles nicht berücksichtigt. Also unabhängig von der Quelle der Finanzierung fällt es unter die nicht kommerzielle Forschung. Und auch, ob die Forschungsergebnisse nachher veröffentlicht werden in einem kommerziellen Verlag und von dem kommerziellen Verlag fließt nachher ein Autorenhonorar, das ist auch unabhängig, ja? Spielt auch keine Rolle. Das heißt, der Gesetzgeber möchte hier breit den Bereich der Forschung abdecken und erfassen mit § 60c. Ich kann das mit dieser Klarheit sagen, weil es sich exakt so aus den Gesetzesmaterialien entnehmen lässt. Der Gesetzgeber hat es so in seiner Gesetzesbegründung aufgenommen. Auch, und das ist neu, auch unveröffentlichte Werke dürfen genutzt werden. Das hat den einfachen Hintergrund, dass man die Erforschung von Nachlässen, die eben nicht veröffentlicht sind, erleichtern möchte. Und das hebelt aber nicht die Herrschaft des dann Erben über das Urheberrecht aus. Also ich hatte ja vorhin gesagt, das Urheberrecht gilt bis 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers. Haben wir es zu tun mit einem Nachlass, beispielsweise einem Literaten-Nachlass oder Wissenschaftler-Nachlass, dann treten die Erben ein in die Position des Urhebers und auf sie geht sozusagen das Urheberrecht über. Ansonsten gibt es keinen Übergang eines kompletten Urheberrechts. Ja? Das ist die Ausnahme, § 30 Urheberrechtsgesetz. Und der Urheber hat die Möglichkeit, das habe ich vorhin ausgeklammert, auch sogenannte Urheberpersönlichkeitsrechte geltend zu machen. Die sind sozusagen neben den Verwertungsrechten zu sehen, die Urheberpersönlichkeitsrechte. Die betreffen zum Beispiel den Fall, dass darüber entschieden werden kann, ob etwas veröffentlicht wird. Sie wissen aus der Kunstgeschichte, dass viele Künstler und Schriftsteller bestimmte Werke zurückgehalten haben und sie nicht veröffentlichen wollten. Und diese Entscheidung ist tatsächlich eine Entscheidung, die Entscheidung der Erstveröffentlichung, die originär dem Urheber obliegt. Und wenn nun das Ganze übergeht auf den Erben, dann hat diese Befugnis der Erbe. Und das bedeutet, wenn ein Nachlass als Grundlage hier genutzt wird für eine solche Forschung, dann können die Forschungsergebnisse, die auf diesem unveröffentlichten Werk beruhen, nur mit Zustimmung des Erben oder der Erbengemeinschaft veröffentlicht werden. Also das ist sozusagen der Knackpunkt an der Stelle. Über den Personenkreis, für den das bereitgestellt werden darf, habe ich gerade schon gesprochen. Die Erweiterung in Absatz 2, § 60c Absatz 2, betrifft Vervielfältigungen. Dort heißt es nämlich in dem zweiten Absatz, dass die zulässige Nutzung auch für Vervielfältigung für eigene wissenschaftliche Forschung wiederum im Umfang von 75% des Werkes gilt. Das heißt, sowohl die digitale Kopie als auch die analoge Kopie, also das heißt eine Papierkopie oder eine digitale Kopie, sind zulässig, bis zu 75% des Werkes. Die Neuregelung ist deshalb besonders wichtig, weil sie eben die Erweiterung zulässt, ohne ein Wenn und Aber. Na doch, kleines Aber gibt's gleich. Grundsätzlich, das ist unser Lieblingswort, weil wir dann die Ausnahme machen können, grundsätzlich zulässt 75% eines Werkes zu vervielfältigen. Das ist viel, aber es ist weniger als das, was manche bisher in der Literatur gesagt haben, die von 90% ausgehen. Ohne weitere Voraussetzungen wird also nicht mehr geprüft, ob irgendwas geboten ist. Es wird auch nicht geprüft, ob jetzt der Wissenschaftler sich selbstverständlich das Buch einfach kaufen kann. Ja? Und der Kaufpreis ist auch zumutbar. Oder er kann in eine Bibliothek gehen und kann sich dort einfach das Buch ausleihen. Also ich meine, es wird immer von Zugang gesprochen. Ich wüsste nicht, wo es da Zugangsbarrieren gibt. Ja? So, also unabhängig davon hat der Gesetzgeber sich dafür entschieden zu sagen, 75% dürfen schlicht und ergreifend für wissenschaftliche Forschung, für die eigene wissenschaftliche Forschung vervielfältigt werden. Punkt, aus und Ende. Nein, natürlich nicht. Punkt, aus und Ende. Denn es gibt mehrere, mindestens zwei Aber. Das eine Aber ist, Kopien dürfen dann, wenn sie gezogen wurden, in keiner Weise weitergegeben werden. Das ist also nicht zulässig. Man darf das für die eigene Forschung machen, aber dann ist Sense. Bei der Privatkopie, wie gesagt, ist es immer noch so, da hat man auch lange drüber gestritten, dass man auch diese Kopie weitergeben darf. Hier nicht. Und wie gesagt, umfassend digital analog ist erlaubt. Jetzt gibt es ein weiteres Aber. Und das findet sich in Absatz 3. Dieses Aber bedeutet allerdings eine Erweiterung. Es ist nämlich mehr als 75% zulässig an Vervielfältigung, wenn es sich um Abbildungen handelt, einzelne Beiträge aus derselben Fachzeitschrift oder wissenschaftlichen Zeitschrift, sonstige Werke geringen Umfangs und vergriffene Werke. Es war auch bisher so, dass ein vergriffenes Werk, ein Werk, das mindestens 2 Jahre vergriffen ist, vervielfältigt werden darf, komplett, also ein Buch, ja, ein Buch komplett vervielfältigt werden darf. Das wird beibehalten. Und das ist sozusagen die Erweiterung. Die Erweiterung bedeutet, die Abbildung darf nicht nur zu 75%, sondern zu 100% übernommen werden. Oder eben der einzelne Beitrag aus einer Fachzeitschrift darf komplett und nicht nur zu 75%, sodass man also die Einleitung wegkürzen muss und den Schluss wegkürzen muss. Man darf es komplett verwenden. Ja? Und bei vergriffenen Werken, wie gesagt, entspricht es der bisherigen Rechtslage. Aber Sie haben das vielleicht gerade mitbekommen, sonstige Werke geringen Umfangs. Da gibt es wieder Streitstoff für die Gerichte, was zu tun. Denn da ist natürlich die Frage, was meint das denn ganz genau? So, wir haben in dieser Erweiterung eine kleine Einschränkung. Das ist also das typische juristische Geschäft, Erweiterung, Einschränkung, Wiederbegrenzung und Gegenausnahme. Die Einschränkung ist hier die, dass eben nicht, wie es ursprünglich mal im Gesetzesentwurf drin stand, komplett aus Zeitungen ein ganzer Artikel übernommen werden darf. Also das heißt, wenn Sie eine Zeitung haben, eine Wochenzeitung oder eine Tageszeitung oder eine Zeitschrift der Publikumspresse, dann sind diese Artikel, die dort enthaltenen urheberrechtlich geschützten Inhalte, nicht nach Absatz 3 zu 100% verfügbar zu machen. Das ist nicht erlaubt. Warum? Dahinter stand der Gedanke, dass die Presse, die Tagespresse und Publikumspresse hier schlicht und ergreifend darauf angewiesen ist, durch das Geschäftsmodell, also durch ein Lizenzmodell, auch entsprechend Vergütungen, Lizenzeinnahmen zu generieren. Als Gegensatz dazu wird eben empfunden, die Fachzeitschrift, bei der typischerweise ja gerade das Interesse der Forschung besonders hoch ist, diese Werke zu nutzen. Also Sie sehen, je mehr man ins Detail geht, desto komplexer wird es und desto schwieriger wird auch dieses Austarieren der unterschiedlichen Interessen. Ich hatte vorhin ja angedeutet, wenn Sie die Schranke ziemlich weit ziehen, dann heißt das ja zwangsläufig, dass Sie sich fragen müssen, wie denn eigentlich noch die normale Verwertung vorgenommen werden kann. Wenn also die Schranke so weit ist, dass Sie letztendlich die komplette Verwertung, die eigentlich das Geschäftsmodell des Verlags ausmacht, substituiert, dann kann es nicht mehr gerechtfertigt sein. Das will ich hier kurz fallen lassen. Es gibt den sogenannten Drei-Stufen-Test, der international rechtlich und durch europäisches Recht und unser deutsches Recht vorgegeben ist. Man muss also immer schauen, ob nicht auch die normale Verwertung behindert ist dadurch. Ich glaube, an der Stelle würde ich jetzt mal den Schlussstrich ziehen. Sehr herzlichen Dank.
Die Professorin für Bürgerliches Recht und Urheberrecht Ines Obergfell sprach am 01.09.2017 unter dem Titel Urheberrechte in der digital vernetzten Wissensgesellschaft, und zwar auf der Berliner Sommeruni. Wer von euch nutzt eigentlich Wikipedia? Alle? Dann seid ihr morgen im Hörsaal wieder genau richtig. Wir blicken hinter die Kulissen der modernen Enzyklopädie.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.